Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Nach der Explosion auf dem Campingplatz, die Ursache vom Grossbrand am Thürlersee, ist geklärt. Nach der Hitze, Blitz, starke Gewitter hinterlässt in unserer Region Spuren. Gegen das grosse Verkehrsprojekt im Klettgau. Der grösste Widerstand kommt ausgerechnet aus einer Gemeinde, die eigentlich am meisten profitieren sollte. Und im zweiten Teil dieser Sendung gehen wir in den Untergrund. Eine Reportage von der Baustelle für den neuen Weinbergtunnel in Zürich. Das Wetter morgen, es wird je länger, je sonniger, aber auch deutlich kühler. Die Temperaturen bleiben unter 20 Grad. Am Mikrofon Oliver Futter. Die Ursache des Brandes gestern Nachmittag auf dem Campingplatz am Thürlersee ist klar. Ein Leck bei einer Flüssiggasanlage von einem Wohnwagen hat zu deren Explosion geführt, wo am Schluss 17 Wohnwagen gebrannt haben. Hans-Peter Künzi.
An so einer Flüssiggasanlage hängt ganz ein Haufen Geräte in einem Wohnwagen, von der Heizung über die Beleuchtung bis zu der Kücheneinrichtung. Und bei so einer Flüssiggasanlage ist die Explosion also ausgelöst worden, sagt der Werner Benz von der Kantonspolizei Zürich.
Die Spezialisten haben herausgefunden, dass es zu einer Undichtigkeit an der Flüssiggasanlage vom Wohnwagen gekommen ist. Im Bereich des Kühlschranks, der auch mit Gas betrieben wird, ist es dann zur Entzündung vom Gas gekommen, was dann schlussendlich zu dem verheerenden Brand geführt hat.
Der betroffene Wohnwagen ist ganz am Rand vom Campingplatz gestanden. Die erste Explosion hat dann eine Art Domino-Effekt ausgelöst. Bei den 16 Wohnwagen in der Nähe hat es ebenfalls Explosionen gegeben und so hat sich das Feuer ausbreitet. Der Wind und auch die Tatsache, dass die meisten Wohnwagen aus Material sind, das gut brennt, dürften bewirkt haben, dass alles so schnell gegangen ist, hat ein Brandspezialist gegenüber dem Regionaljournal vermutet. 17 Verletzte hat es gestern gegeben. Einmal hat sich besonders schwere Verletzungen zugezogen durch Splitter, die durch die Luft geflogen sind.
Der Zustand von dem Mann, der mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen wurde, ist stabil. Er hat durch den Splitter eine schwere Beinverletzung davor getragen. Das Bein hat aber glücklicherweise gerettet werden.
Die oberste Schicht vom Brandplatz ist heute abgetragen worden, weil es vom Feuer und auch vom Löschwasser giftige Ablagerungen gegeben hat. Die Gefahr von einer Verschmutzung vom Boden oder auch vom Wasser im Thürlersee sei damit minimal, wie ein Sprecher vom Kantonalen Amt für Wasser, Energie und Luft gesagt hat.
Ein zünftiges Gewitter ist heute Nachmittag über die Region Zürich und Schaffhausen gezogen. Es hat gekutet, gestürmt und gehagelt. Polizei und Feuerwehr haben verschiedene Schadensmeldungen bekommen. Michael Ganz.
Grosse Schäden hat der Sturm offenbar nicht angerichtet. Im Kanton Schaffhausen hat es nicht einmal gehagelt. Dort sind wegen dem Wind nur zwei Bäume umgekehrt. Im Kanton Zürich ist ein bisschen mehr passiert. Dort sind auch ein paar Bäume umgefallen. Es hat Planen auf der Autobahn geblasen und ein paar Bötli sind auf dem Zürichsee in Seenot geraten. In der Stadt Zürich hat es eine Strassenlaterne geknickt und ein paar Keller sind unter Wasser gestanden. Die Feuerwehr hat im Kanton Zürich 20 Einsätze gehabt. Auch der Hagel hat nur lokal zugeschlagen, wie der Pascal Vorer, Direktor der Schweizerischen Hagelversicherungsgesellschaft, sagt.
Wir haben erste Schadenmeldungen bekommen aus der Region Zürich-Oberland, Wetzikon-Uster, und erwartet, dass die empfindlichen Kulturen wie Gemüsekulturen Schäden werden ausweisen und allenfalls auch Getreidekulturen. Wir erwartet, dass das eher ein mittlere Intensität an Hagel war und es war auch stark vermischt mit Regen. Das heisst, wenn Hagel stark vermischt ist mit Regen und eben Hagelkörner nicht allzu gross sind, gibt das eher so mittlere Schäden.
Wie schlimm die Hagelschäden wirklich sind, kann man erst nach ein paar Stunden sagen, wenn alle Schademeldungen von der Landwirt reingekommen sind.
Die Zahl der Parkplätze in der Zürcher Innenstadt ist plafoniert. Wenn es irgendwo einen neuen gibt, zum Beispiel in einem Parkhaus, muss ein anderer weg. So will der historische Parkplatzkompromiss vom Gemeinderat. Beim Opernhaus gibt es in zwei Jahren 250 neue öffentliche Parkplätze im Parkhaus. Weg müssen dafür in erster Linie die jetzigen oberirdischen Parkplätze vor dem Opernhaus und die auf dem Münsterhof, gerade neben der Frau Münster. Die Stadt Zürich hat heute über Details von dieser Parkplatzrochade informiert. Peter Fritsche.
Wenn das Opernparkhaus steht, eben voraussichtlich im Jahr 2011, dann fängt die grosse Schieberei mit dem Parkplatz an. Nach dem oberirdischen Parkplatz vor dem Opernhaus verschwinden als erstes 40 Parkplätze auf der Frau Münsterstrasse in der Nähe vom Bürkliplatz. Das gibt dann Platz für die umfangreiche Sanierung der Leitungen, die die Stadt in dieser Strasse geplant hat. Im Jahr 2012 kommt dann der Münsterhof von der Frau Münsterkirche noch drehen. Alle 55 Parkplätze sollen dort weg. Die Parkplätze werden ersetzt, und zwar ganz in der Nähe zwischen der Frau Münsterkirche und Bürkliplatz. Der autofreie Münsterhof wird daraufhin neu gestaltet und soll zu einem neuen Treffpunkt für Zürcherinnen und Zürcher werden. Der Rudi Ott vom Tiefbauamt.
Der Münsterhof ist natürlich irgendwo das Herz der Stadt Zürich. Die Aufenthaltsqualität ist natürlich am Münsterhof viel grösser als an den Verkehrsknoten.
Was genau verändert wird auf dem Münsterhof, wird die Stadt erst im Sommer preisgeben. Die Anwohner sind aber schon jetzt skeptisch. Die Stadt müsse sich gut überlegen, wie sie den Platz in Zukunft nutzen werde, sagt der Lorenz Schmid von der Vereinigung Münsterhof.
Wir haben unsere Bedenken, dass der Münsterhof im Oktober, November, Dezember, vorwiegend einfach in den Wintermonaten, nicht die Attraktivität und der Schmelztiegel kann sein, der da von der Stadtregierung präsentiert wird. Ich glaube, der Münsterhof muss, um attraktiv zu bleiben, ein Winter- und ein Sommerkonzept kennen. Ein Winterkonzept könnte durchwegs das Idealste und das Attraktivste auch mit Autos aussehen.
Im Winter weiterhin Parkplatz und im Sommer zum Beispiel Märkte und Strassenkaffee. Etwa so stellt sich der Lorenz Schmid die Zukunft vom Münsterhof vor. Und er kündigt jetzt schon an, er werde ihren Kurs einlegen, wenn ihn die Pläne der Stadt nicht überzeugen. Nach dem Münsterhof ist dann 2013 der Autog zwischen Limoges und Bellevue an der Reihe. Dort verschwinden 20 Parkplätze und der Strassenabschnitt wird wie schon das Limoges neu gestaltet und zur kleinen Flaniermeile gemacht, sagt Rudi Ott vom Tiefbauamt.
Das Terrassblock, der dort neu gebaut worden ist, neue Nutzung, Restaurant, alles drin, dass das Attraktivität überkommt, Richtung Riviera, so wie es früher in den 60er Jahren zu meiner Mittelschulzeit mal noch der Fall war.
All die Neugestaltungsarbeiten und die ganze Parkplatzrochade zwischen dem Opernhaus und Altstadt sind dann frühestens im Jahr 2014 fertig.
Der Kanton Zürich sucht aufs nächste Schuljahr noch fast 100 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Mit dem neuen Zürcher Volksschulgesetz verschwinden nämlich die bisherigen Kleinklassen. Auffällige Kinder werden in die normalen Klassen integriert und dort zusätzlich zum Lehrer von einer Fachperson betreut. Viele Gemeinden setzen das aufs nächste Schuljahr um. Laut dem Volksschulamt wird man aber kaum noch rechtzeitig genug Heilpädagogen finden. Darum werden für die integrative Schulung vorderhand auch Lehrer ohne Zusatzausbildung eingesetzt. Für den Martin Wendelspiess vom Volksschulamt ist das aber eine begrenzte Übergangsphase.
Wir sehen so im Moment ein bisschen Licht am Ende vom Tunnel. Der Kanton Zürich hat an der Hochschule für Heilpädagogik viel mehr Plätze eingekauft. Das ist ja eine interkantonale Ausbildungsstätte. Und wir haben sogar eine Warteliste. Also es hat offensichtlich Leute, die sich interessieren, die Ausbildung zu machen. Und wenn der Trend anhält, dann sollten wir das Problem können lösen.
Das geht aber sicher noch eine Zeit, weil die Ausbildung zum Heilpädagog 2,5 Jahre dauert. Bis dahin sagt man sich im Volksschulamt lieber eine Zusatzlehrkraft ohne heilpädagogische Ausbildung als gar keine. Das Projekt für eine Seilbahn zum Zoo Zürich wird noch diese Woche ausgesteckt. Es gibt Baugespann für die beiden Stationen beim Bahnhof Zürich-Stettbach und beim Zoo und für die Seilbahnmasten. Das haben die Verantwortlichen vom Zoo heute vor den Medien gesagt. Ab dem nächsten Dienstag liegen Pläne für einen Monat öffentlich auf, solange sind Einsprachen möglich. Die Zooseilbahn soll 17 Millionen Franken kosten und im Jahr 2015 fertig sein. Etwa 200 Angestellte vom Tagesanzeiger haben heute Mittag gegen den geplanten Stellenabbau demonstriert. Der TA-Media-Konzern will beim Tagesanzeiger aus wirtschaftlichen Gründen ein Viertel der Redaktionsstellen streichen. An der Demonstration heute ist das als Massenentlassung auf Vorrat kritisiert worden. Sie sei nur auf den kurzfristigen Gewinn ausgerichtet. Der Stellenabbau gefährdet den Ruf der Zeitung. Kündigungen beim Tagesanzeiger werden in den nächsten 3 Tagen ausgesprochen. Der Stadtrat von Uster will dafür sorgen, dass der Kulturbetrieb Kubus ohne Unterbruch weiterläuft. Am jetzigen Standort gibt es eine private Überbauung. Als Übergangslösung will der Stadtrat eine Vorlage ausschaffen für ein Provisorium. Der Standort ist laut der Mitteilung von der Stadt Uster noch offen. Längerfristig ist Uster dann ein Kulturzentrum geplant mit einer Kleinkunstbühne. Die Ersatzwahl in der Schaffhauser Regierung ist am 29. November. Das Datum hat der Regierungsrat festgelegt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wäre dann am 20. Dezember. Die Ersatzwahl braucht es, weil der Schaffhauser Finanzdirektor Heinz Albiker auf Ende März 2010 zurücktritt. Der Schaffhauser Regierungsrat will das Klettgau für den Verkehr attraktiver machen. 34 Millionen Franken wird sie für das Projekt einsetzen. Unter anderem zum 5 Bahnübergängen zu Neukirch und zu Wilchingen aufheben. So könnte die Bahn häufiger fahren. Ausgerechnet aus der betroffenen Bevölkerung zu Neukirch gibt es aber Widerstand. Christa Edlin.
Im Städtli Neukirch ist das Verkehrsprojekt im Klecki das grosse Thema. Weil Neukirch und auch Wilchingen einen kleinen Teil an die Kosten zahlen müssen, müssen die beiden Gemeinden das Projekt je an einer Gemeindeversammlung bewilligen. Opposition gibt es zu Neukirch aber nicht wegen Geld, sondern weil viele Leute grundsätzlich dagegen sind, dass es zu Neukirch eine neue Strasse und einen Kreisel braucht, um die Bahn attraktiver machen und den Halbstundentakt einführen. Im Komitee pro Neukirch, wo sich gegen das ganze Projekt wehrt, sitzen diverse Anwohner von der geplanten neuen Strasse im Süden der Bahn, z.B. der Marco Basile.
Sag ich das einfach nicht zeitgemäss, eine neue Strasse ins Dorf hineinbauen, oder? Und zudem haben wir da noch vom Heimatschutz gesehen wir noch ein Problem, wie das Dorf dann teilt wird durch die neue Strasse.
Der Schaffhauser Baudirektor Reto Dubach versteht das Argument nicht, weil Neukirch ja schon heute teilt sei.
Das ist tatsächlich so, dass bei Neukirch die Bahnlinie, dass die eigentlich das Dorf zerschneidet, nicht die Strasse, sondern die Bahnlinie selber. Und mit dieser neuen Strasse, da haben wir die Verbindung zwischen dem Norden und dem Süden von Neukirch wesentlich verbessern gegenüber dem heutigen Zustand.
Gegner haben aber auch Angst, dass der Verkehr zunehme, wenn die Autos nicht mehr vor der Barriere halten müssen. Dann sehen die Ost-West-Transitachse durchs Klecki attraktiver. Der Baudirektor sieht das Problem nicht. Der grosse Nutzen hege doch die einheimische Bevölkerung selber.
Ich glaube, es ist effektiver. Kleckauer und Kleckauerinnen selber ist es so, dass die überlangen Wartereien an diesen Bahnschranken das da entfällt. Und wenn wir den Halbstundentakt eingeführt haben, dann werden die Wartezeiten werden noch länger.
Weil dann die Barriere bei den Bahnübergängen noch häufiger drinnen sind. Das Argument überzeugt die Gegner zu Neukirch aber nicht. Sie sehen auch eine Lösung mit den heutigen Bahnübergängen samt der Barriere, sagt Marco Basile.
Man könnte auch den Ausbau realisieren ohne den Strassenneubau. Durch eine Modernisierung der Barrieren zum Beispiel, dass die Zug gesteuert sind. Also kurz bevor der Zug kommt, gehen die runter und zum Alten weg ist, gehen die rauf. Also man hat sehr wenig Wartezeit dort.
Der Baudirektor Reto Dubach winkt ab. Die Deutsche Bahn, die immerhin ein Drittel der ganzen Kosten übernimmt, die verlange, dass die Bahnübergänge für den Halbstundentakt aufgehoben werden.
Aus Sicherheitsgründen auch. Und wenn jetzt die Beiträge nicht gesprochen werden von den Gemeinden und vom Kanton, dann stehen wir wirklich vor einem Scherbenhaufen, in dem sich die DB mit allergrößter Wahrscheinlichkeit aus dem ganzen Geschäft wird zurückziehen, sie dann nicht mehr mitmacht. Und dann nachher haben wir dann gar nichts.
Der Entscheid über das Verkehrsprojekt im Klettgau der fällt am 19. Juni, gleichzeitig zu Neukirch und zu Wilchingen.
Ein Roboterfisch, eine Filmrolle, die fliegen kann, eine Segeljacht, die alles selber macht und ein Hybrid-Rennauto. Das alles haben Bachelorstudentinnen und Studenten von der ETH Zürich dieses Jahr in kleinen Teams konstruiert. Fokusprojekt heisst das. Und die Idee dahinter ist, dass die Studenten ihr Wissen einmal praktisch an einem konkreten Produkt anwenden können. Dieses Jahr hat es 4 solche Projektgruppen gegeben. Gerade im Moment stellen sie ihre Produkte an der ETH vor. Der 23-jährige Cedric Siegenthaler von Liestl hat das Projekt Naro geleitet. So heisst der Roboterfisch, der seine Gruppen entwickelt hat. Ich habe ihn am Telefon gefragt, wie sie gerade auf diese Idee gekommen sind.
Das ist ein bisschen längere Geschichte. Ich bin damals im Gymnasium. Das ist 2004 habe ich das Gymnasium gemacht, habe ich eine Maturarbeit geschrieben über die Fischbewegung von Goldfisch. Weil ich habe einen Artikel gelesen habe in einem Spektrum der Wissenschaft Heftli über einen Roboter am MIT, wo sie einen Thunfisch nachgebaut haben. Und das hat mich sehr fasziniert und dann habe ich das auch machen. Und mein damaliger Lehrer hat mir dann geraten, vielleicht zuerst zu analysieren, wie Fisch schwimmen, bevor ich selbst so etwas baue.
Jetzt haben Sie so einen Roboterfisch können konstruieren. Was haben Sie denn jetzt da bei der Natur abgeschaut?
Wir haben sehr stark hauptsächlich auf die Schwimmbewegung beim Geradeausschwimmen geschaut und auch geschaut, wie sich die Flosse selber bewegt, also die Schwanzflosse. Brustflossen haben wir nicht sonderlich angeschaut, weil die sind sehr komplex. Wir haben also hauptsächlich probiert, die wellenförmige Körperbewegung mechanisch umzusetzen.
Der Fisch, der gibt es jetzt, der heisst Naro. Was kann der alles?
Der Naro kann hauptsächlich mal gerade ausschwimmen. Wir können Kurven schwimmen nach links und rechts. Das macht er durch Krümmung vom Körper. Wir haben auch noch Brustflossen dran, das heisst, wir können aben- und auftauchen im Vorausschwimmen. Und zusätzlich haben wir auch noch zwei Wassertanks, wo wir Wasser ansaugen können, um im Ruhezustand ebenfalls auf- und abtauchen.
Haben Sie Vorstellungen, für was man den wirklich könnte in der Forschung einmal brauchen, den Fisch, oder wie man ihn könnte weiterentwickeln?
Jawohl, also es gibt einige Projekte, die bereits auch schon in Umsetzung sind. Es gibt ein Projekt von der Essex University, das wird 2010 in Spanien eingesetzt. Das wird ein Roboterfisch sein, der Giftabfall im Hafenbereich aufspürt. Also man kann sehr wohl mit so einem Roboter Sensoren anbringen und Wasserqualitäten messen, Temperaturen messen, Strömungen messen. Und der Vorteil an einem Fisch ist halt speziell auch Geschwindigkeit. Man hofft, dass so ein Antrieb sehr schnell und effizient ist und einem Propeller eigentlich ein bisschen voraus.
Eben, wenn Sie da bei der Natur abgeschaut haben, dann wird das auch sehr eine energiesparende Art von Fortbewegung sein, nehme ich an.
Das ist die Vermutung, jawohl. Es ist nicht ganz klar, ob das wirklich so ist, weil die Natur hat nicht die Möglichkeit, einen rotierenden Propeller zu machen, weil jedes Körperteil mit Nahrung und Sauerstoff muss versorgt werden. Aber es ist die Frage, ob die Natur auch einen Propeller entwickelt hätte, wenn sie es könnte. Aber die Vermutung, dass es sehr effizient ist, die ist da, weil die Thunfisch, was jetzt Vorbildfisch von unserem Roboter ist, die können bis zu 70 km pro Stunde schnell schwimmen und auch auf sehr lange Strecken. Und das ist doch sehr eine grosse Leistung.
Das Ziel von dem Fokusprojekt an der ETH ist es ja, dass die Studentinnen und Studenten die Möglichkeit haben, ihr Wissen wirklich einmal in einem Projekt anzuwenden. Was hat jetzt Cedric Siegenthaler Ihnen das persönlich gebracht, dass Sie den Naro können entwickeln?
Also der Hauptvorteil, was wir gelernt haben, ist der Umgang mit der richtigen Welt. Also wir lernen an der ETH sehr viel theoretisches Fachwissen. Wir wissen, was wir müssen, wie berechnen, aber wenn es darum geht, Materialien zu finden, Hersteller zu finden, Lieferanten zu finden, wir haben dann müssen Geld auftreiben, Sponsoren suchen. Der ganze Umgang mit der Realität, das ist das, was man hier am hauptsächlichsten lernt. Wir müssen Telefonat führen und herausfinden, wo kriegen wir die Teile her, die wir brauchen. Und das andere ist halt auch Ideen, die man zuhauf hat, muss man sehr stark reduzieren auf die machbaren Lösungen. Und das setzt auch viele Diskussionen und Teamgeist voraus, was man da auch sehr stark lernt.
Das tönt dann an, wie wenn Sie persönlich viel haben können profitieren.
Ja, sehr viel. Also ich würde es jedem Studenten, der die Möglichkeit hat, empfehlen.
Der ETH-Student Cedric Siegenthaler, der zusammen mit Studienkollegen einen Roboterfisch entwickelt hat. Einen Link zu allen vier Projekten finden Sie auf unserer Internetseite regionaljournal.ch. DRS1 mit dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Es ist jetzt gerade 6:11. Es ist zwar die grösste Baustelle der Stadt Zürich, aber man sieht sie kaum. Seit 20 Monaten arbeitet die SBB an der neuen Durchmesserlinie unter der Stadt Zürich durch. Heute Nachmittag hat sie über den Stand der Arbeit am neuen Eisenbahnstück informiert. Carolina Grapp.
900 Meter sind bis jetzt gebohrt. Das sei absolut im Plan, meinen die verantwortlichen Projektleiter. Wir sind damit voll auf Kurs. Und das trotz einer Schwierigkeit am Bucheggplatz. Dort musste man die Tunnelbohrmaschine stoppen, weil es einen unterirdischen See hatte, der zuerst abgesaugt werden musste. Die nächste schwierige Passage ist, wenn unter der Limmat durch muss gebohrt werden, in einem Jahr. Dann wird die Maschine etwas langsamer vorwärts kommen. Alles in allem müssen 5 Kilometer Tunnelstrecke direkt unter sehr belebten Zonen der Stadt Zürich durchbohrt werden. Aber auch finanziell ist bis jetzt laut den Verantwortlichen alles im Lot. Rund 2 Milliarden Franken sind budgetiert worden für das ganze Projekt. 600 Millionen davon sind bis jetzt schon verbaut. Vor 8 Monaten, im Oktober 2008, ist man so weit gewesen und man hat eine Tunnelbohrmaschine in die Erde runtergelassen. Langsam frisst die sich vom Bahnhof Oerlikon Richtung Hauptbahnhof. Insgesamt gehen die Bauarbeiten 6 Jahre, also noch bis ins Jahr 2013. Dann soll die neue 10 Kilometer lange Strecke in Betrieb genommen werden.
Das Kernstück der neuen Durchmesserlinie unter der Stadt Zürich durch ist der Weinbergtunnel zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Oerlikon. Für diesen Tunnel frisst sich eben eine riesige Bohrmaschine durch den Untergrund. Wir steigen jetzt mit dem Verantwortlichen für den Weinbergtunnel, Marco Ceriani von der SBB, in die unterirdische Baustelle ab. Es berichtet der Basil Honecker und der Michael Ganz.
Start vom Rundgang ist der Installationsplatz Brunnenhof, gerade beim Buchegplatz. Der Platz ist der Zugang für den gesamten Bau am Weibergtunnel. Er ist riesengroß und sieht aus wie eine riesige Abstellfläche. Der Marco Ceriani gibt einen kurzen Überblick.
Auf diesem Platz sind die Büros der Unternehmung, der Bauleitung, unserer Ingenieure untergebracht. Zudem hat es hier eine Kantine und eine Schlafbaracke für 90 Mitarbeiter. Weiter ist hier auf unserem Installationsplatz eine grosse Betonanlage installiert worden. Wir stellen also sämtlichen Beton, den wir hier brauchen, stellen wir hierher. Was wir nicht hier machen, und das sieht man jetzt hier zur Rechten, das sind die sogenannten Tübing, die Betonelemente, die wir im Weibergtunnel als Verkleidung einbauen.
Die sogenannten Tübing sind gut 2 Meter breite, leichtbogene Betonplatten, die hier auf dem Brunnenhof zu Dutzenden gestapelt darauf warten, im Tunnel eingebaut zu werden. Das Herzstück vom Installationsplatz Brunnenhof ist aber der grosse Schacht, der eigentliche Zugang zum Weibergtunnel. Mit dem Lift geht es 40 Meter in die Tiefe. Am Grund des Schachts liegt jetzt der Weibergtunnel. Dort, fast einen Kilometer weiter vorne, ist die Tunnelbohrmaschine am Arbeiten.
Die Tunnelbohrmaschine die hat ihre Aufgabe wahrgenommen von hier weg und ist jetzt bereits 900 Meter weg vom Schacht hier. Die Maschine ist in Element oben runtergehieft worden und hat dann müssen quer über verschoben werden, eine riesige Arbeit, all die schweren Teile hier an den richtigen Ort zu bringen.
Mit einem Büssli geht es dann weiter bis an die Bohrmaschine her und die hat es in sich. 11 Meter im Durchmesser, 220 Meter lang und 3000 Tonnen schwer. Eigentlich ist sie nicht nur eine Bohrmaschine, sondern sie baut gerade den ganzen Tunnel fast allein. Vorne bricht der Bohrkopf Stein aus dem Felsen und hinten werden gerade schon einzelne Tübing, die Betonelemente, an die Wand montiert. So ist das Gestein eigentlich nie freigelegt und kann auch nicht einstürzen. An der Decke des Tunnels läuft ein grosses Förderband, das das ausgebrochene Gestein abtransportiert.
So wird das Material abgebaut, der Fels. Also das Schneidrad, das vorne drauf ist, verdrückt den Fels zu so handgrossen Stückchen, die hier abtransportiert werden.
Die Stückchen laufen auf dem Förderband bis zum Bahnhof Oerlikon, wo der ganze Schutt auf Zeug verladen und weggefahren wird. Der Marco Ceriani.
Die Geschwindigkeit, die wir erzielen hier für den Tunnelausbruch und das Einbauen der Tübing, ist abhängig von der Kapazität, die die Bahn vom Abtransport, vom Ausbruchmaterial hat. Und weil Oerlikon so stark belastet ist, mögen dort nur 7 Züge pro Tag zusätzlich raus. Und das diktiert uns die Geschwindigkeit, wie schnell dass wir hier bohren dürfen. Also wir können etwa 16 Meter machen pro Tag. Dann haben wir die 7000 Tonnen Material schon bereits in Oerlikon, wo wir maximal pro Tag abtransportieren können.
Im Moment ist die Bohrmaschine unter dem Schulhaus Milchbuck. Von dort geht es weiter in einer Schlaufe bis zum Zentral. Dann wartet noch eine letzte grosse Schwierigkeit.
Das Limit wird ganz anders sein. Wir werden die Tunnelbohrmaschine müssen umbauen, sodass wir im Grundwasser durchfahren können. Und das wird einen ganz anderen Betrieb haben dort. Es wird nötig sein, dass wir rundum durcharbeiten, weil die Stützflüssigkeit, die es da dazu braucht, vor dem Abbaurad, die muss immer konstant bleiben und da kann man nicht einfach zwischendurch mal abstellen. Wir gehen davon aus, dass wir nahezu 8 Monate haben für die 200-250 Meter.
Bis die Tunnelbohrmaschine dann ans Zentral kommt, geht es noch ein paar Monate.
Der Reportage von der Bohrung vom Weibergtunnel von Michael Ganz und dem Basil Honecker. Ein Gewittersturm ist am Nachmittag über unsere Region gefegt. Ob das Schlimmste durch ist, sagt jetzt Christine Jutz in der Wetterprognose von SF Meteo.
Die schlimmsten Unwetter die sind vorbei, aber auch zu Abend und in der Nacht gibt es noch zum Teil kräftige Regengüsse und lokal auch Gewitter. Morgen ist der Spuck dann aber vorbei. Die Wolken lockern sich auf und es wird je länger, je sonniger. Es ist aber deutlich kühler. Am Morgen Temperaturen bei rund 10 Grad. Die Höchstwerte dann in Zürich und in Bülach bei 18 Grad, in Uster und in Wetzikon bei 17 Grad. Auf dem Hörnli gibt es gerade 10 Grad. Am Donnerstag hat es zwar Haufen Wolken, es bleibt aber meistens trocken und ab und zu scheint die Sonne. Die Temperaturen liegen jetzt bei 18 Grad.
Jetzt gibt's auf der SRF dann gerade das Echo der Zeit, vorher aber nochmal die wichtigsten Meldungen aus der Region. Die Ursache vom Grossbrand auf dem Campingplatz am Türlensee ist geklärt. Laut der Kantonspolizei Zürich hat eine Flüssiggasanlage in einem Wohnwagen eine undichte Stelle gehabt. Beim Kühlschrank, der auch mit Gas läuft, hat sich das Gas dann entzündet. Das starke Gewitter von heute Nachmittag hat Spuren hinterlassen. Grosse Schäden sind aber ausgeblieben. Polizei und Feuerwehr in den Kantonen Zürich und Schaffhausen haben vor allem Meldungen über entwurzelte Bäume bekommen, über Bötchen, die herumtreiben, und über überschwemmte Keller. Wegen dem neuen Opernparkhaus verschwindet in der Zürcher Innenstadt bis ins Jahr 2012 die oberirdischen Parkplätze vor dem Opernhaus und auf dem Münsterhof neben dem Frau Münster. Darüber hat die Stadt Zürich heute informiert. Grundlage für die Rochade ist der historische Parkplatzkompromiss vom Gemeinderat. Im Kanton Zürich fehlen aufs nächste Schuljahr noch fast 100 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Die braucht es, weil auffällige Kinder neu in normale Klassen integriert werden. Weil noch so viele Stellen offen sind, werden laut dem Volksschulamt vorderhand auch Lehrer ohne heilpädagogische Zusatzausbildung eingesetzt. Die Schaffhauser Regierung will das Kleckau für 34 Millionen Franken für den Verkehr attraktiver machen. Unter anderem werden 5 Bahnübergänge zu Neukirch und zu Wilchingen aufgehoben. Weil es dafür auch eine neue Strasse braucht, gibt es Widerstand aus der betroffenen Bevölkerung zu Neukirch. Regionaljournal Zürich Schaffhausen am Dienstag, Redaktion Sabine Meyer, Moderation Oliver Futter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.